Kein Mensch hat Lust auf eine Darmspiegelung. Warum es sich trotzdem lohnt, diese Untersuchung regelmäßig zu machen, weil es euer Darmkrebsrisiko auf 0% senken kann, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger-Leben-Podcast. Heute sprechen wir über Darmkrebs und darüber, wie wir durch Vorsorgeuntersuchungen mit der Koloskopie oder Darmspiegelung unser Risiko dafür, dass der Krebs sich wirklich manifestiert, massiv senken können. Und vielleicht habt ihr schon mal eine Darmspiegelung gemacht oder machen lassen, besser gesagt, dann ist es trotzdem interessant für euch. Und vielleicht ist es aber auch so, dass ihr beispielsweise beim Hausarzt mal irgendwelche Poster von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesehen habt, auf denen für die Koloskopie, diese Vorsorgeuntersuchung, geworben wurde und ihr euch dann dachtet so, na, lieber nicht. Und ich werde euch heute ein paar Gedanken anbieten, warum das wirklich eine tolle Untersuchung ist und die Schulmedizin hier ein ganz ausgezeichnetes, mega, mega sinnvolles Angebot schafft. Und würde mich dann freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Darmspiegelung durchführen zu lassen, falls das eben noch nicht der Fall ist. In der vorangehenden Podcast-Episode habe ich skizziert, wie wir die Krebserkrankungen grundsätzlich verstehen können, wie wir die greifen können, wie da die Pathogenese, also die Krankheitsentstehung ist, was so wesentliche Risikofaktoren sind und welche Präventionsmöglichkeiten sich daraus ableiten lassen. Und heute sprechen wir jetzt also spezifisch über Darmkrebs und das Screening dafür. Der Darmkrebs ist an zweiter, dritter Stelle in der westlichen Welt, was Todesursachen, der krebsbedingten Todesursachen angeht. Männer, die haben ein leichtgradig nochmal erhöhtes Risiko, ungefähr 30% relativ höher als Frauen. Und das ist also ein wesentlicher Killer bei uns. Und das ist eben absolut nicht nötig. In meinen Augen müsste in der westlichen Welt kein Mensch an Darmkrebs versterben. Das ist ganz anders, wenn man über andere Krebserkrankungen spricht. Ja? Aber spezifisch beim Darmkrebs ist es so, dass sich das zumindest unter einer individualmedizinischen Brille, wenn man unter Public Health Aspekten argumentiert, muss man da andere Kalkulationen vornehmen. Aber wenn ich jetzt für mich und mein Leben überlege, okay, wie hoch muss oder darf die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich an dem Darmkrebs versterbe? Wie hoch darf die Wahrscheinlichkeit für dich oder euch, die ihr diesen Podcast hört, sein? Dann kann man da einfach eine Null hinschreiben, aus meiner Sicht. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und ein Mini-Recap der letzten Folge machen, dann könnte man sagen, dass Krebserkrankungen durch unkontrolliertes, undifferenziertes Zellwachstum entstehen. Also normalerweise sterben Zellen nach einer gewissen Zeit ab, aber diese Krebszellen, die vergessen das irgendwie und teilen sich dann unkontrolliert weiter. Und besonders gefährlich bzw. dann tödlich ist es, wenn diese Krebszellen metastasieren, also in andere Organe streuen. Das geschieht meistens über Blut- oder Lymphbahnen und dann können die an anderen entfernten Stellen im Organismus neue Tumoren bilden. Und wenn man einen Krebs in einem sehr frühen Stadium erkennt, dann ist er in der Regel noch gut behandelbar. Und das gilt eben jetzt ganz, ganz besonders für die Darmkrebs-Geschichte, weil wenn wir uns überlegen, wie entsteht der Darmkrebs, dann ist das Schöne erstens, dass man diese Schritte gut beschreiben kann und zweitens, dass man die sieht, also dass man die initial mikroskopisch, aber dann sogar makroskopisch, also mit bloßem Auge beobachten kann. Und das geht eben in der Darmspiegelung. Das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Also, wie entsteht der Darmkrebs? Stellt euch so ein Darmlumen vor, die Schleimhaut im Darm, und zwar vor allen Dingen im Dickdarm, weil der allergrößte Großteil aller Darmkrebsdiagnosen, die sind im Dickdarm. Also, es gibt ja den Dünndarm, da wird der Nahrungsbrei durchgeschleust und vor allen Dingen die wichtigen Mikro- und Makronährstoffe rausgefiltert. Und im Dickdarm, der ist auch ein bisschen dicker, makroanatomisch, Aber vor allen Dingen heißt der Dickdarm, weil der Nahrungsbrei da eingedickt wird und dann am Ende eben das rauskommt, was dann in der Toilette landet. Und das ist viel dicker als eben der flüssigere Nahrungsbrei, der im Dünndarm unterwegs ist. Und im Dickdarm, da manifestiert sich auch der Großteil der Darmkrebsdiagnosen. Und wenn ihr euch jetzt so eine Schleimhaut vorstellt, dann ist es so, dass ein initiales Krebsstadium, so könnte man das nennen, so kleine Polypen sind, also so kleine Auswucherungen, die da meistens über Monate, eher über Jahre hinweg immer ein bisschen größer werden und dann irgendwann nach Jahren zu bösartigen Tumoren entarten. Das heißt, wir haben die gesunde Darmschleimhaut und da kann so eine kleine Wucherung entstehen, ein Polyp, und das wird dann immer größer. Dann habe ich einen soliden Tumor, einen Krebs, einen Darmkrebs, und wenn es dann doof läuft, dann wächst der noch weiter, durchbricht die Darmwand oder das Darmgewebe, infiltriert andere Gewebe, metastasiert und man stirbt. Beziehungsweise ist so schwer krank, dass dann die Schulmedizin auch mit allen technologischen modernen Waffen dem nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und jetzt habe ich schon gesagt, das Schöne am Darmkrebs ist, dass man es eben sieht, weil dieser Darmkrebs eben an der Oberfläche des Körpers liegt. Also wenn wir überlegen, wo können wir gute Screening-Verfahren anwenden? Das ist alles, was man halt sieht. Also das Hautkrebs-Screening, man kann im Mundraum, wenn jemand raucht, hat er erhöht das Risiko für so Karzinome, die sich auch im Mundrachenraum manifestieren. Da kann man überall hingucken, auch in den Magen und nicht so gut in den Dünndarm, es geht aber auch. Und in den Dickdarm kann man total gucken. Und das ist viel leichter, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Nierenkrebs oder einen Leberkrebs oder sowas frühzeitig detektieren möchte, weil da kann man halt nicht drauf gucken. Aber im Gegensatz zu diesen anderen schwerer zu diagnostizierenden oder in der Hinsicht schwerer zu diagnostizierenden Krebserkrankungen, die sich da im Inneren des Körpers befinden und eben nicht direkt sichtbar sind und wo wir dann andere bildgebende Verfahren benötigen oder andere aufwendige Diagnostik, die dann indirekt Hinweise ergeben und dann man sich so schrittweise vorarbeiten muss, ist es so, dass man mit der Koloskopie als Goldstandard der Vorsorge einfach den Dickdarm untersucht. Und wenn man dann diese Polypen sieht, dann hat man die detektiert, dann hat man die erkannt, dann hat man die gescreent. Aber der Witz ist, man kann sie auch direkt therapieren, weil die werden dann einfach entfernt. Gibt's verschiedene Verfahren. Man kann die mit so einer Gummischlinge wegmachen oder wegbrennen oder wie auch immer. Man macht die auf jeden Fall weg. Und dann hat man kausal dieses ganz initiale Krebsstadium. Das muss noch gar nicht bösartig sein. Also das wird dann in jedem Fall zum Pathologen geschickt, der untersucht das und vielleicht sagt er dann sogar, ja, das war schon so weit, dass es bösartig war, und dann kann es sein, dass man nochmal nachuntersuchen muss. Aber in aller Regel wird er sagen, nö, ist gar kein Krebs, schreibt er dann auf seinen Befund drauf. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der in 5, in 10, in 15 Jahren irgendwann ein Krebs geworden wäre, ist relativ hoch. Und das ist eben, ja, diese Wunderwaffe Darmspiegelung. Man screent, man macht eine Vorsorgeuntersuchung und kann das frühzeitig detektieren und direkt im gleichen Arbeitsschritt beheben. Und jetzt ist es so, dass die aktuellen Empfehlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwar leicht gradig abweichen, aber es so ein bisschen vereinfacht so ist, dass ab 50 Jahren alle 10 Jahre und bei familiärer Vorbelastung meistens ein paar Jahre früher eine Darmspiegelung empfohlen wird. Und dann kann man irgendwelche lustigen Berechnungen anstellen. Und zum Beispiel ist eine recht hilfreiche Zahl diese Number Needed to Treat. Also man kann für jede Intervention letztlich ausrechnen, so und so viele Menschen muss ich damit behandeln oder diagnostizieren, damit ich zum Beispiel einen Todesfall verhindere. Das heißt, bei der Darmspiegelung könnte man jetzt sagen, okay, wie viele Menschen müssen sich denn einer Darmspiegelung unterziehen, damit ich einen tödlichen Darmkrebsfall verhindere. Und da liegt die Zahl ungefähr bei 150. Da kann man jetzt noch andere Sachen mit reinrechnen und sagen, okay, wie groß ist denn die Number Needed to Harm? Also wie viele Patienten müssen sich einer Darmspiegelung unterziehen, damit eine schwere Komplikation auftritt? Und dann kann man über Sensitivität und Spezifität und alles Mögliche bei Diagnostik grundsätzlich nachdenken und das dann in auch unter einer Public-Health-Aspekt-Brille überlegen, was ist denn da sinnvoll und realistisch und wie will man Ressourcen verteilen und sowas. Aber ehrlich gesagt ist das in diesem speziellen Fall für mich alles gar nicht so relevant. Weil wenn ich unter einer individualmedizinischen Brille argumentiere, also jetzt überlege, okay, wie kann ich mein Darmkrebsrisiko senken, dann könnte ich jetzt ein hypothetisches Szenario aufmachen und sagen, ich unterziehe mich jeden Tag einer Darmspiegelung. Jeden Tag. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag mache ich eine Darmspiegelung. Und dann wird das Risiko dafür, dass ich einen Darmkrebs entwickle und daran versterbe, 0% sein. Das ist ehrlicherweise ziemlich alltagsinkompatibel. Also immer diese Abführerei und so. Und dann muss man da hinfahren und dann müssen das machen. Dann hätte ich ja sonst nichts mehr, was ich irgendwie gebacken kriegen würde. Das heißt, das ist ein natürlich total unrealistisches theoretisches Szenario. Die 10-Jahres-Intervalle, die aber von den Kassen und den Fachgesellschaften empfohlen werden, ab dem 50. Lebensjahr, die sind aus meiner Sicht eben so lang, oder ist ja auch in der Realität so, also wenn man einmal mit 50, 60 und dann irgendwie nochmal mit 70 eine Darmspiegelung machen lässt, das ist eine super Idee, aber die Möglichkeit, dass man dann mit 57 einen Darmkrebs bekommt und den so spät diagnostiziert, dass es eigentlich schon zu spät ist und man daran verstirbt, ist nicht null, sondern das kann jetzt keine genaue Zahl sagen, aber das ist eben vorhanden, es ist niedriger, als hätte ich die Darmspiegelung mit 50 nicht gemacht, aber die 7 Jahre auf dem Weg, die haben halt dann gereicht in diesem Szenario, dass sich ein Darmkrebs so fortbildet, dass er dann tödlich ist. Das heißt, die 10 Jahre, die formal empfohlen werden von den meisten Fachgesellschaften, die sind in meinen Augen eben unter dieser individualmedizinischen Brille zu lange. Und jetzt kann man ein bisschen einfach individuell überlegen, okay, wie risikofreudig bin ich, wie viel Appetit auf diese Untersuchung habe ich, was ist da mein Mittelmaß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich zum Beispiel jährlich eine Darmspiegelung mache, dass mein Risiko nicht null ist, an einem Darmkrebs zu versterben, aber in der Realität gegen null geht, ist auch ziemlich hoch. Ist es für die meisten Leute praktikabel, wollen die das wahrscheinlich nicht. 2 Jahre, ja, vielleicht 3, 4, also ich glaube so 3, 4, 5 Jahresintervalle, da muss man dann zwar vielleicht mit seinem Hausarzt argumentieren oder das gegebenenfalls auch selber bezahlen, ist aber nicht so teuer. Also ich weiß von Ärzten, die das privatärztlich auch für 300-400 Euro machen. Also das ist auf jeden Fall was man abwägen kann. Und so kann man dann ein bisschen sein eigenes Intervall wählen oder sich herantasten, eben in Abhängigkeit davon, wie mein individuelles Risiko ist, wie meine Risikofreude ist. Genau, das ein bisschen dann selber oder unabhängiger von den formalen Empfehlungen entscheiden. Und ganz grundsätzlich möchte ich einfach noch ergänzen, dass die Untersuchung selber wirklich halb so wild ist. Ich habe das hunderte Male aufgeklärt als Arzt in der inneren Medizin. Ich habe das selber nie alleine gemacht. Das machen dann die Fach- und Oberärzte in der inneren Medizin, die sich dann auch spezialisieren auf diese endoskopischen Verfahren. Aber ich habe es auch ein paar Mal mitgemacht und auf jeden Fall hunderte Male aufgeklärt und die Patienten dann im Anschluss natürlich auf der Station gesehen. Und die haben häufig berichtet, dass es gar nicht so schlimm war. Also wenn man jetzt denkt, oh Gott, Darmspiegelung und dann liege ich da mit so einem Händchen auf irgendeiner Liege und dann ist es kalt und dann und alle haben irgendwie komische Masken auf und grüne Klamotten und sowas. Ich kann euch sagen, dass die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, das Pflegepersonal, die sind alle super nett, die sind professionell, die machen das den ganzen Tag und die sind halt nicht nur fachlich kompetent, sondern die wissen auch, ich erinnere das selber aus der Anästhesie, als ich im OP gearbeitet habe, die allermeisten Menschen, die da arbeiten, die wissen und die haben das auch präsent, dass es für Patientinnen und Patienten einfach eine Ausnahmesituation ist und halt unangenehm, wenn man da mit diesem dünnen Händchen auf der Liege liegt. Und dann begegnen die einem auch mit entsprechender Wertschätzung und Ruhe und holen einen, finde ich, ganz gut ab. Das ist ein Erfahrungswert, den ich mit euch teilen möchte, den ich so von den Patienten vor allen Dingen immer wieder gehört habe. Und das Zweite, was man sagen muss, was ja grundsätzlich bei jeder Diagnostik gilt, dass man abwägt, was ist der potenzielle Mehrwert und die Konsequenz. Und die ist eben aus meiner Sicht, wenn man jetzt pauschal spricht, bei der Darmspiegelung fällt die total ins Gewicht und ist total groß, der Mehrwert, muss man abwägen mit dem Risiko. Und wenn ihr aufgeklärt werdet für die Untersuchung, dann sagen die ganz schlimmen Sachen wie Blutungen, Perforation, also Darmdurchbruch, Infektion und so weiter und so fort. Und das passiert natürlich. Deswegen werdet ihr auch zu Recht darüber aufgeklärt. diese Komplikationsrate, die ist sehr abhängig von der Erfahrung des Endoskopikers. Es gibt Zahlen, die sagen, dass das Risiko für eine schwere Komplikation bei ungefähr 0,2% liegt. Und wenn ich das so abgleiche mit meiner Erfahrungsrealität, dann erscheint mir das nicht unrealistisch und ich würde es insofern noch einbetten, als dass diese Komplikationen, wenn sie denn dann auftreten, häufig bei Menschen sind, die schon ein gewisses offensichtliches Risiko dafür mitbringen. Also wenn jemand große Voroperationen am Bauch hat oder wenn jemand schon bekannten Darmkrebs hat und man will da irgendwie nochmal Diagnostik machen, oder jemand ist einfach ganz alt und multimorbide oder sowas. Das waren immer die Kandidaten, die man dann während der Untersuchung und danach ein bisschen wie ein rohes Ei behandeln musste und gegebenenfalls auch auf die Überwachungsstation nehmen. Aber das ist eine totale Ausnahme. Also wenn ihr jetzt jung, und damit meine ich auch so in euren 50ern, 60ern, vielleicht in euren 70ern, wenn ihr es gut gemacht habt, seid und so einigermaßen fit, und das als Routine-Screening-Untersuchung in Anspruch nehmen wollt, dann könnt ihr in der Hinsicht relativ beruhigt sein. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das total gut übersteht, sehr, sehr hoch. Und jetzt können wir als kurze Mini-Zusammenfassung sagen, dass der Darmkrebs aus initial gutartigen Polypen, die aber über die Jahre hinweg immer weiter wachsen und dann irgendwann bösartig werden, entsteht, dass man diese Vorstufen mit einer Darmspiegelung, wenn man sie rechtzeitig entdeckt, nicht nur sieht und detektiert, sondern auch entfernen kann und damit kausal den Krebs in der initialen Anfangsphase direkt verhindert. Dass das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, wenn man es eben unter dieser individualmedizinischen Brille betrachtet, sich massiv senken lässt, in meiner Welt auf 0%. Und dass, obwohl die Darmspiegelung als Eingriff natürlich theoretische Risiken hat und das auch als Bild, muss ich da hingehen und das machen, erstmal jetzt nicht so attraktiv erscheint, dass ihr relativ beruhigt sein könnt, weil sowohl die Komplikationsrate de facto sehr niedrig liegt, als auch, wie gesagt, ich das so oft erlebt habe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, einfach ein Händchen dafür haben und euch das so angenehm wie möglich machen. Das heißt, die Koloskopie, das war jetzt eine kleine Werbeveranstaltung, aber es ist halt total effektiv und wirklich ein Angebot, das aus der konventionellen Medizin heraus da ist, das wir alle nutzen sollten, weil es eben in einem so guten Risiko-Nutzen-Verhältnis steht. Und jetzt freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich kann euch sagen, dass dieses Thema heute auf Wunsch einer Hörerin kam. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die ihr hier gerne besprochen haben möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an mail@moritzbinder.com. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, liebe Grüße, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.